Missing Link Original.
Ich habe schon das Gefühl, dass ich heute auf Anfragen mehr Informationen bekomme als noch mit dem alten Auskunftspflichtgesetz. Wir kriegen heute zum Teil interne Akten von Merke, wir kriegen zum Teil sogar E-Mail-Verläufe von BeamtInnen. Das kann schon passieren, dass man das mal kriegt. Also ich glaube, das wäre im alten Regime vielleicht nicht gegangen.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Georg Renner, ich bin freier Journalist und Host des täglichen Politik-Podcasts Ist das wichtig? Und heute unterhalte ich mich mit Maximilian Werner, einem Kollegen aus der Innenpolitikredaktion des Standard, über ein Jahr Informationsfreiheitsgesetz. Im September ist es ja genau ein Jahr her, dass Österreich einen Paradigmenwechsel erlebt hat hin zu mehr Transparenz und einer offeneren Anfragekultur in unseren Behörden und staatlichen Institutionen. Wie es damit genau funktioniert, welche Verbesserungsmöglichkeiten es gäbe im Informationsfreiheitsgesetz und wie er die Entwicklungen in Deutschland sieht, wo die Informationsfreiheit wieder ein bisschen eingeschränkt wird, darüber habe ich mich mit Maximilian Werner unterhalten. Hallo, grüß Gott und herzlich willkommen im Missing Link Studio, Maximilian Werner.
Hallo, danke fürs mich da haben.
Ganz offen gesagt beginnt ja traditionell mit einer Transparenzpassage. Erste Frage, woher kennen wir einander? Ich bin mir jetzt ehrlicherweise nicht mehr ganz sicher. Es war bei irgendeiner Wahl, dass wir einander, glaube ich, das erste Mal im Feld getroffen haben, wenn man so schön sagt.
Das kann gut sein. Ich glaube sonst einfach von Twitter, mittlerweile X.
Oder Blue Sky und Parallelen, genau.
Wir sind in diesen Bubbles unterwegs.
Genau. Zweite große Frage, bist du für eine Partei tätig oder eine Vorfeldorganisation?
Nein.
Wunderbar, dann haben wir das aus dem Weg. Der Grund, warum wir uns heute hier versammelt haben, ist, in ein paar Wochen feiert das Informationsfreiheitsgesetz in Österreich, nach langem Kampf beschlossen und in Kraft getreten, erstes Jubiläum. Mit 1. September 25 ist es in Kraft getreten und du bist einer seiner fleißigsten Anwender. Ich habe zum Beispiel dank einer deiner Anfragen das Protokoll des Außenministeriums genau kennengelernt, ein großer Fan deiner Arbeit. Wie viele IFG-Anfragen hast denn du gestellt im letzten Jahr?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also es gibt zwar irgendwo eine Liste, aber ich habe jetzt gar nicht durchgezählt. Ich habe eine Ordnerstruktur, wo ich dieses Verfahren irgendwie einsortiere. Es dürften 20, 30 Verfahren gewesen sein, schätze ich einmal. Aber muss man auch dazu sagen, ganz oft waren das dann Verfahren, die eh beantwortet wurden und wo ich dann nicht groß irgendwie weiterkämpfen musste. Also Mittelmaß würde ich vielleicht sagen, im Vergleich zu anderen.
Verfahren ist ein gutes Stichwort und nicht weiterkämpfen müssen. Das IFG sieht ja grundsätzlich vor, dass jeder Bürger, jede Bürgerin Anfragen stellen kann, auch formlos, noch zumindest ist das die derzeitige Fassung. Da gibt es immer wieder Reformüberlegungen, vielleicht reden wir ein bisschen später noch drüber. Wie funktioniert denn das, wenn ich vom Staat etwas wissen will?
Ich würde das ein bisschen zweiteilen, weil ich bin ja auch als Journalist tätig und wenn ich vom Staat etwas wissen will, dann ist immer noch mein allererster Weg, dass ich Presseanfragen schreibe. Mhm. Das heißt, ich falle nicht direkt mit der Keule IFG irgendwie ins Ministerium ein, sondern schreibe halt, wie ich es über Jahre hinweg gelernt habe, den PressesprecherInnen, der Regierungsmitglieder zum Beispiel, eine Nachricht, eine E-Mail und frag um irgendwelche Infos an. Und in allermeisten Fällen klappt das ja in gewissem Ausmaß. Also kriegt man dann schon irgendwelche Infos zurück. Und das IFG ist dann für mich sozusagen die zweite Stufe, die ich ziehe, wenn ich vom Pressesprecher, von der Pressesprecherin keine Auskunft bekommen habe oder wenn ich im Vorhinein davon ausgehe, dass das über den Pressesprecher, über die Pressesprecherin eh nichts wird. Und dann kann man mit einem formlosen E-Mail eine Anfrage ins Ministerium schicken und die müssen dann innerhalb von 4 Wochen einmal grundsätzlich reagieren, entweder schon die Information erteilen, sagen, dass sie die Information nicht erteilen oder sagen, dass sie noch ein bisschen mehr Zeit dafür brauchen. Mhm. So, es läuft immer ganz grundsätzlich.
Und wenn sie die Information nicht erteilen, dann müssen sie einen Bescheid ausstellen, wo sie das begründen im Idealfall und damit kannst du dann in die Instanz in der Regel zum Bundesverwaltungsgericht gehen, oder?
Genau, es ist mir auch schon passiert, dass ich einen Bescheid bekommen habe, also nach der Verweigerung der Information beantrage ich einen Bescheid darüber, dann haben sie 2 Monate dafür Zeit, diesen Bescheid zu schreiben. dann ist es mir auch schon passiert, dass ich diesen Bescheid gelesen habe und mir gedacht habe, passt, das gewinne ich nicht. Da gibt mir kein Gericht der Welt recht. Und dann habe ich es liegen lassen, habe mir gedacht, passt, danke für den Versuch. Ich erhebe keine Beschwerde.
Was war das für ein Fall zum Beispiel?
Ich wollte vom Bildungsministerium wissen, welche Schulen welche Matura-Notendurchschnitte hatten.
Ah,
genau, ja. Das Verfahren führen ein paar mehr Menschen in dieser Republik. Und da hat das Bildungsministerium mir ganz breit aufgeschlüsselt, wie viele Arbeitsschritte notwendig wären, um diese Noten, die, wie ich sie verlangt habe, irgendwie zu rechnen werden. Also die mussten das in ein Statistikprogramm einpflegen, die mussten da Menschen irgendwie suchen, die das bedienen können, die mussten Qualitätssicherung machen und haben halt irgendwie gesagt, das würde uns 38 Wochenstunden kosten. Und ich wusste, ich kann diese Angaben nicht bezweifeln, weil ich weiß nicht, wie das Bildungsministerium genau arbeitet. Und ich wusste, auch ein Gericht wird das vielleicht in einer mündlichen Verhandlung ein bisschen klären können, aber grundsätzlich dem Ministerium schon eher glauben, wenn es diese Angaben macht. Und weil es im IFG eine Ausnahme gibt für Informationen, die nicht sofort verfügbar sind, beziehungsweise die erst großflächig irgendwie erarbeitet müssen, wusste ich, das werde ich nicht gewinnen und habe dann gesagt, danke vielmals, das war's von meiner Seite.
Wunderbar. Ich habe ähnliche Erfahrungen auch schon gemacht, damals noch nach dem alten Auskunftspflichtgesetz. Sinngemäß heißt im IFG, glaube ich, die Ministerien bzw. überhaupt öffentliche Institutionen müssen nur Informationen zur Verfügung stellen, die sie entweder schon haben oder mit vernachlässigbarem Aufwand schnell besorgen können.
Genau, die anderen Aufgaben der Behörde dürfen nicht beeinträchtigt werden. Ich glaube, so steht es auch irgendwie drin. Ich kann schon nachvollziehen, dass man sagt, wenn da eine Person eine Woche lang damit beschäftigt ist, nur das für mich auszurechnen, dass das dann vielleicht nicht ganz ideal wäre.
Genau, wunderbar. Was war denn deine Lieblingsanfrage bisher, wo du sagst, okay, da habe ich irgendwie das spannendste Ergebnis journalistisch oder aus Bürgerinteresse bekommen?
Also was, glaube ich, was noch nicht abgeschlossen ist, aber was für mich persönlich ganz spannend ist, ist das Verfahren gegen den Bundeskanzler, das ich führe. Und zwar wollte ich von ihm alle seine Kalendereinträge haben, die er seit seinem Amtsantritt ein halbes Jahr lang gesammelt hat. Das heißt, ich habe dem Bundeskanzleramt eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, hey, ich hätte gern Einsicht in den Kalender von Kanzler Stocker. Hab dann zu meiner großen Überraschung ein PDF zurückbekommen mit den Terminen des Bundeskanzlers an jedem ersten Mittwoch des Monats. Das haben die sich gedacht, dass man das irgendwie, also die wollten kulant, also ich glaube, die wollten sich wirklich bemühen, mir irgendeine Form von Information zu geben, haben aber gesagt, mehr geht nicht, weil Sicherheitsinteressen dagegen sprechen, weil Entscheidungen vorbereitet werden, die noch nicht bekannt sind. Das heißt, das spricht auch dagegen, dass man das über einen Kalendereintrag sozusagen veröffentlicht.
Und Vorbereitung einer Entscheidung ist, glaube ich, einer der Ausnahmegründe.
Genau, das ist über den läuft relativ viel, da können wir vielleicht noch drüber reden. Ja, also das ist sicher einer der Punkte, der sehr viel abdeckt irgendwie. Und ich habe dann gegen diesen Bescheid Beschwerde erhoben und habe mir gedacht, Longshot, weiß nicht, ob das funktioniert, weil es ist schon auch ein bisschen frech, den ganzen Bundeskanzlerkalender zu wollen. Aber es hat mich halt ehrlich interessiert, weil ich halt nachvollziehen wollte, wie der Bundeskanzler zu seinen Entscheidungen kommt, wen er einbindet, welche Parteien er trifft, welche LobbyistInnen er trifft. Also das war für mich wirklich eine Sache, die mich sehr interessiert hat, und ich mir dachte, das kann wirklich Einblicke in die Regierungsarbeit geben.
Ja, spannend.
Wusste aber, beim Gericht könnte das ein Longshot werden. Es war kein Longshot. Der Richter hat entschieden und gesagt, mir steht der ganze Kanzlerkalender zu. Hat dazu gesagt, das Kanzleramt darf einzelne Termine im Interesse der öffentlichen Sicherheit irgendwie schwärzen. Hat dazu gesagt, dass mir das Kanzleramt nicht sagen muss, wo diese Termine stattgefunden haben. Er hat zum Beispiel dazu geschrieben, es ist für den Journalisten nicht von Belang, in welchem Restaurant Ratspräsident Costa mit dem Kanzler zum Mittag isst. Das habe ich verstanden.
Aber ich würde zum Beispiel interessant finden, ob er als ÖVP-Chef Termine im Kanzleramt hat oder nicht. Aber okay.
Zum Beispiel. Aber ich bin prinzipiell davon ausgegangen, wenn sie im Kanzlerkalender stehen, im Kanzleramt, dann werden die auch irgendwie vom Kanzleramt betreut zumindest. Und das Bundeskanzleramt hat jetzt dagegen aber eine Revision erhoben. Das heißt, der Fall liegt beim Verwaltungsgerichtshof und der wird dann darüber entscheiden, ob diese Entscheidung korrekt war. Das heißt, das Verfahren läuft noch.
Sehr, sehr spannend. Gibt es irgendein anderes Verfahren, wo du sagst, okay, da hätte ich eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich die Informationen so schnell und vielleicht sogar ohne großen Aufwand und Widerspruch bekomme?
Ich habe vor kurzem eine Geschichte darüber gemacht, welche BewerberInnen für die ORF-Generaldirektion die Regierungsspitze getroffen haben. Das heißt, ich habe im Bundeskanzleramt, im Außenministerium von Beate Meinl-Reisinger und im Wohnministerium von Vizekanzler Andreas Babler angefragt.
Du vermeidest gerade das Wort Vizekanzleramt.
Richtig, so wie es auch keine Staatssekretariate gibt.
Völlig zu Recht.
habe angefragt, welche Termine sie denn mit den BewerberInnen hatten. Mhm. Und der Bundeskanzler hat mir das nicht gesagt, weil er gesagt hat, der ORF fällt nicht in seinen Tätigkeitsbereich und damit ist das auch keine amtliche Information. Dagegen werde ich jetzt vor Gericht ziehen und sagen, wenn Termine vielleicht im Kanzleramt stattgefunden haben, glaube ich, dass das in den Wirkungsbereich des Kanzleramts fällt. Mhm. Der Vizekanzler Andreas Babel hat mir gesagt, dass er keine Termine mit BewerberInnen hatte. Hat gesagt, er hat Ingrid Thonherr getroffen, um Änderungen im ORF-Gesetz zu besprechen.
Er ist ja auch Medienminister,
genau, insofern genau. Naheliegend. Ja. Ich finde das naheliegend, dass man mit der Generaldirektorin darüber redet, was auf sie zukommt im neuen Budgetgesetz, im Budgetbegleitgesetz. Und die Außenministerin hat mir wirklich sehr offen geantwortet, hat gesagt, ja, es haben sich BewerberInnen bei ihr per Messenger gemeldet und ihr ihren Lebenslauf geschickt. Lisa Totsauer, die ORF-Channel-Managerin, habe sich bei ihr gemeldet und gesagt, dass eine interne Lösung für die ORF-Generaldirektion aus ihrer Sicht wichtig sei. Also das war für uns eine spannende Information, weil wir dadurch nachzeichnen konnten. Offensichtlich haben sich BewerberInnen schon etwas davon erwartet vielleicht, wenn sie sich an hochrangige RegierungspolitikerInnen wenden.
Ist natürlich fürs Bundeskanzleramt präjudiziell ein bisschen schlecht, wenn da zwei andere Ministerien sehr offen antworten und man selber sagt, das ist ein Geheimnis, aber ich bin sehr, sehr gespannt, wie das ausgeht. Bist du da noch im Verfahren, oder?
Genau, also das beim Bundeskanzleramt habe ich den Bescheid beantragt. Jetzt haben die 2 Monate dafür Zeit, diesen Bescheid zu schreiben und dann bringe ich das zum Bundesverwaltungsgericht. Ich gehe davon aus, dass bis Ende des Jahres vielleicht eine Entscheidung da ist.
Wunderbar. Als das IFG in Kraft getreten ist, beziehungsweise schon davor, als beschlossen worden ist unter der damaligen türkis-grünen Koalition mit Stimmen der SPÖ und der NEOS, hat es immer geheißen, das ist jetzt der große Paradigmenwechsel. Jetzt wird die Verwaltung transparent, das Amtsgeheimnis wird abgeschafft und jetzt kommt endlich Licht in die Amtsstuben. Ist das der Fall? Ist das so eingetreten?
Ich glaube, das muss man dreiteilig sehen, würde ich sagen. Also ich glaube, der Staat wird allein schon dadurch transparenter, dass mehr Menschen wissen, dass es dieses IFG gibt. Also zum Beispiel fragdenstaat.at, diese Plattform, wo man Anfragen relativ einfach stellen kann, hat, glaube ich, einen Boom erlebt, einfach weil sehr viele Medien darüber berichtet haben, es gibt jetzt dieses neue Transparenzgesetz, man kann vom Staat Sachen wissen. Also Auskunftspflichtgesetz gab es, glaube ich, seit den 80er Jahren. Das war immer da, man hat es aber nicht so ganz propagiert.
Präsent gehabt.
Genau. Mhm. Dann hat, glaube ich, das IFG gewirkt in die Verwaltung hinein. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich heute auf Anfragen mehr Informationen bekomme als noch mit dem alten Auskunftspflichtgesetz. Wir kriegen heute zum Teil interne Akten von Merkel, wir kriegen zum Teil sogar E-Mail-Verläufe von BeamtInnen. Das kann schon passieren, dass man das mal kriegt. Also ich glaube, das wäre im alten Regime vielleicht nicht gegangen. Und dann muss man aber schon auch dazu sagen, dass vielleicht für JournalistInnen explizit die Auswirkungen nicht brutal rasend waren. Mein größter Erfolg bisher war, glaube ich, dass ich im Sommer 2022 die fachlichen Begründungen für die Covid-Verordnungen vom damaligen Gesundheitsministerium rausgeklagt habe. Und das ist auch auf Basis des Auskunftspflichtgesetzes passiert. Das heißt, man konnte damals schon auch Dokumente als Journalist rausbekommen.
Da gab es, glaube ich, so eine EGMR-Rechtsprechung, also Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, dass wir als Public Watchdogs irgendwie ein bisschen weitergehende Auskunftsansprüche haben.
Genau, das hat 2016 begonnen mit der Rechtsprechung. Die wurde dann irgendwann vom österreichischen Verfassungsgerichtshof und dann auch vom Verwaltungsgerichtshof oder umgekehrt, ich bin mir gar nicht sicher, welche Reihenfolge das war, übernommen. Die, wo man einfach grundsätzlich sagt, wenn Menschen als Public Watchdogs gelten, das können NGOs sein, das können irgendwelche BloggerInnen sein, das sind aber auch eben spezielle JournalistInnen und die Information verfügbar ist und die dazu beitragen, dass es eine öffentliche Debatte irgendwie gestaltet zu einem öffentlich wirksamen Thema, dann steht auch aus der Menschenrechtskonvention ein Recht auf Zugang zu Informationen zu. Mhm. Weil früher wurde zum Beispiel so interpretiert, das Auskunftspflichtgesetz, dass man keine einzelnen Dokumente bekommen kann, sondern nur einfache Auskünfte. Über diesen Hebel vom Menschenrechtsgerichtshof konnten wir eben diese Dokumente einsehen vom Gesundheitsministerium zu den Covid-Verordnungen. Also wir konnten dann nachzeichnen, auf Basis welcher Studien der Gesundheitsminister Lockdowns verordnet hat. Das würde ich sagen, das war mein größter Erfolg bisher mit diesen Gesetzen. Das IFG hätte daran nichts geändert, weil es ging damals schon. Was es geändert hätte, ist, dass die Fristen sehr viel kürzer sind. Und das ist, glaube ich, für uns persönlich der allerwichtigste Teil, weil es eben Bescheide innerhalb von 2 Monaten ausgestellt werden müssen, weil Gerichte innerhalb von 2 Monaten zu entscheiden haben. Das ganze Verfahren dauert einfach schnell und der Gesetzgeber hat auch den Gerichten mitgegeben, bitte entscheidet das auch schnell. Und das verändert schon etwas, weil es ist nicht nur einmal vorgekommen, dass ich Geschichten irgendwie recherchiert habe, in IFG eine Frage gestellt habe und dann vielleicht 2 Jahre später eine Auskunft bekommen habe, wo es dann völlig wurscht war. So, und das wird durch das IFG vor allem für uns sehr viel einfacher.
Wie ist denn deine Erfahrung mit Behörden? Ich meine, Bundesministerien, okay, die haben die große Infrastruktur, dass sie sagen, okay, wir haben einen IFG-Beauftragten, haben Juristinnen und Juristen im Haus, die schon mal mit solchen Anfragen konfrontiert waren. Ein paar Stufen weiter unten mit nachgeordneten Unternehmen, ausgelagerten Unternehmen des Bundes, die jetzt auch großteils IFG-pflichtig sind, mit Ländern, mit Gemeinden. Hast du da schon Erfahrungen, wo es nicht ganz Top-Level-Expertise gibt vielleicht?
Also ich habe Erfahrungen gemacht mit Vorarlberg, weil ich mich einfach als Vorarlberger dafür interessiere.
Gehört auch zu Österreich, muss man dazu sagen.
Überraschenderweise. Und habe viele Erfahrungen gemacht mit der Vorarlberger Landesverwaltung. Wir matchen uns da ein bisschen über verschiedene Verfahren hin und her. Bei Gemeinden habe ich das Gefühl, dass sie sehr, sehr bemüht sind, so viele Infos wie möglich rauszugeben. Also die haben auch gar kein großes Interesse daran, da große Bescheide zu schreiben und dann das irgendwie zum Gericht zu bringen und die Akten vorzulegen, was auch immer. Also das ist eben das, was ich meinte mit dem Wandel in die Verwaltung hinein. Ich habe vor circa 2 Jahren eine Recherche darüber gemacht, wie hoch die Bezüge der Vorarlberger BürgermeisterInnen sind.
Ja,
kleiner Exkurs, die Vorarlberger BürgermeisterInnen erhalten nicht geregelte Bezüge, sondern jede
Gemeinde... Wie das in zivilisierten Bundesländern der Fall ist,
genau,
muss man dazu sagen. Ja.
Sondern jede Gemeindevertretung legt selber fest, wie hoch der Bezug ist. Und ein Faktor, den sie einfließen lassen können, ist die Anzahl der touristischen Nächtigungen in der Gemeinde. Das heißt, es war für Außenstehende in sehr vielen Gemeinden sehr, sehr schwierig durchzublicken, was der Bürgermeister, die Bürgermeisterin eigentlich verdient. Und da habe ich damals über Monate hinweg versucht, das rauszufinden. Und bin, glaube ich, bei 90 von 96 Gemeinden erfolgreich gewesen. 5 habe ich überhaupt nie bekommen, weil mir überhaupt nichts gegeben haben. Und ich glaube, dass so Sachen jetzt heute einfacher wären, weil die Verwaltung weiß, weil die Gemeinden wissen, hey, das kann man zu Gericht bringen, das gewinnt man dann wahrscheinlich auch als Beschwerdeführer. Ich glaube, sowas würde wahrscheinlich heute nicht mehr passieren, außer bei sehr querulantischen BürgermeisterInnen vielleicht.
Wir sind jetzt gerade in einer, finde ich, sehr, sehr spannenden Phase, wo wir herausfinden, was mit diesem neuen IFG eigentlich geht, weil jetzt gerade die ersten Anfragen bei den Höchstgerichten landen, beziehungsweise auch nach und nach entschieden werden. Zufällig gerade die Woche, in der wir das heraufnehmen, ist zum Beispiel vom Kollegen Moser,
anderer
querulantischer Vorarlberger, eine Anfrage entschieden worden beim VfGH, wo ich mal ehrlich gesagt ein bisschen an den Kopf gegriffen habe, mit welchen Argumenten die Landeshypo, die Vorarlberger Landesbank, da eine Auskunftspflicht verweigern wollte. Ist das eine Erfahrung, die du öfter machst, dass man sagt, okay, mit aus nicht juristischer Sicht würde ich sagen, fadenscheinigen Argumenten versuchen sich da vor allem ausgelagerte Unternehmen ein bisschen dieser IFG-Pflicht zu entziehen?
Ich habe mit den ausgelagerten Unternehmen noch nicht so viel Erfahrung gemacht. Ich habe ein Verfahren gegen den Tiergarten Schönbrunn am Laufen. Die haben sich, glaube ich, ernsthaft damit auseinandergesetzt und sind dann zum Schluss gekommen, es geht nicht, was auch okay ist, können sie ja. Sonst habe ich mit diesen ausgelagerten Gesellschaften noch nicht so viel Erfahrung gemacht. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich schon das Gefühl habe, dass wir aktuell in einem Stadium sind, wo wir uns ein bisschen gegeneinander ausmessen, was geht und was nicht geht, wo wir auch zum Teil von den Gerichten Klärungen erwarten, sowohl wir als auch Behördenseite. Also ich würde sagen, dass auch wir zum Teil Anfragen stellen, wie zum Beispiel das Kanzleramtsverfahren mit dem Kalender, wo ich nicht davon ausgegangen bin, dass ich das gewinnen kann. Ich glaube, dass Behörden zum Teil Verweigerungsgründe anführen, wo sie nicht davon ausgehen, dass sie das gewinnen können, aber sie probieren es einfach mal aus.
Ist es gescheit, wenn du das jetzt sagst, dass du nicht davon ausgehst, dass du das gewinnen kannst? Kann man das nicht irgendwie als Zeugenaussage nehmen und sagen, okay, der macht das mutwillig?
Nein, mutwillig war es nicht. Also ich hatte ein ehrliches Interesse an diesem Kanzlerkalender und offensichtlich hat der Richter mir da auch irgendwie Recht gegeben. Ich denke mir nur aus meiner Erfahrung, dass das vielleicht nicht so einfach ist, aber ich kämpfe trotzdem darum und habe ein ehrliches Interesse daran. Ich nehme auch für mich in Anspruch, ich stelle keine einzige Anfrage, wo ich nicht ehrlich was rausfinden möchte.
Wunderbar.
Weil ich finde, das ist ein Tool, das Respekt verdient, sage ich mal so, wenn man das so sagen kann.
Und die Verwaltung als Ganzes, vor der wir beide, glaube ich, einen großen Respekt haben.
Also ich habe auch im Zuge des IFGs tolle Gespräche mit Menschen in der Verwaltung geführt, die mir erklärt haben, warum sie was wie entschieden haben, die mir versucht haben, ihre Gedankengänge zu erläutern, die mir gesagt haben, hey, das könnte vielleicht gehen, das geht aus unserer Sicht nicht. Also wir tasten uns da wirklich aneinander an. Und ich glaube wirklich, dass viele Menschen in der Verwaltung großes Interesse daran haben, dass das irgendwie funktioniert. Aber weil du gefragt hast nach einer fadenscheinigen Begründung. Ich habe zum Beispiel Vorgeschichte, der Bund hat die Messenger-Überwachung beschlossen im Nationalrat und weil mit dieser Messenger-Überwachung eine neue Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts eingeführt wurde, hatten die Landesregierungen ein Vetorecht. Da steht es in der Verfassung, dass die Landesregierungen da mitreden dürfen. Und die FPÖ hat sich auf Bundesebene extrem gegen die Messenger-Überwachung ausgesprochen und hat, glaube ich, extrem dagegen gepoltert, hat gesagt, es geht nicht. In der Vorarlberger Landesregierung sitzen ÖVP und FPÖ-LandesrätInnen. Und ich wollte wissen, wie war das Abstimmungsverhalten in der Landesregierung beim Tagesordnungspunkt, stimmen wir der Messenger-Überwachung zu oder nicht? Ich wollte wissen, setzen FPÖ-LandespolitikerInnen in Vorarlberg die Vorgabe bzw. die politische Linie ihrer Bundespartei um und stimmen dort gegen die Messenger-Überwachung? Die Landesregierung hat mir diese Auskunft nicht gegeben, weil sie gesagt hat, dass es die Vorbereitung zukünftiger Entscheidungen beeinflussen könnte, wenn jetzt öffentlich wird, wie sie abgestimmt haben, weil dann immer davon ausgegangen werden muss, dass öffentlich wird, wie abgestimmt wird.
Okay, ja.
Ich habe das zum Landesverwaltungsgericht.
Einigermaßen abenteuerlich, aber okay. Voll. Also man kann ja mal argumentieren. Ja.
Ich habe das zum Landesverwaltungsgericht gebracht, weil eben aktuell nicht ganz klar ist, ob dieser Geheimhaltungstatbestand der Vorbereitung einer Entscheidung auch gilt, wenn die Entscheidung, also nur gilt, wenn die Entscheidung schon abgeschlossen ist oder auch gilt für zukünftige Entscheidungen, um die zu schützen. Das ist nicht ganz klar, da gibt es ein bisschen widersprüchliche Indikatur. Und habe das zum Landesverwaltungsgericht gebracht. Das Landesverwaltungsgericht hat der Landesregierung Recht gegeben, hat gesagt, das akzeptieren wir. Wir bringen das jetzt zum Verfassungsgerichtshof. Das heißt, das wird jetzt der Verfassungsgerichtshof oder der Verwaltungsgerichtshof klären, ob das stimmt. Aber auch das ist so ein Antasten aneinander, würde ich sagen. Und die Landesregierung versucht da halt Sachen. Ich fand es halt ein bisschen abenteuerlich, weil zum Beispiel in Wien wird bekannt gegeben, wie das Abstimmungsverhalten der Landesregierung ist. Ich habe das Gefühl, die Wiener Stadtregierung arbeitet relativ geordnet und kann das irgendwie verkraften. Und auch in Vorarlberg zum Beispiel hat dann 2 Wochen später eine Landesrätin in einer parlamentarischen Anfragebeantwortung reingeschrieben, wie das Abstimmungsverhalten zu einem anderen Tagesordnungspunkt war.
Okay,
also ganz konsequent dürfte das nicht durchgezogen
werden. Das Letzte verstehe ich. Ich würde ja einwenden, wäre ich die Vorarlberger Landesregierung. Na, die Wiener, die haben ja eine Proporzregierung formal. Dementsprechend ist das was völlig anderes.
Kärnten macht es auch, glaube ich.
Okay. Aber das kannst du nicht vergleichen, weil das ist sicher eine völlig andere Verfassung.
Natürlich.
Und ganz, ganz anders zu bewerten.
Würde ich mir nie anlassen.
Ist super spannend. Deine Erfahrung mit den Gerichten. Du bist bei mehreren auch Landesverwaltungsgerichten ja schon mit IFG-Anfragen anhängig gewesen. Wie gut kennen sich denn die mit diesem neuen Gesetz aus? Beziehungsweise gibt es da spezialisierte Richterinnen und Richter? Ich habe einmal beim Bundesverwaltungsgericht die Erfahrung gemacht, dass der Richter top eingelesen war. Aber wie ist da deine Erfahrung?
Ich habe das Gefühl, die kennen sich alle gut aus, wie es notwendig ist. Ich hatte keine schlechten Erfahrungen. Ich habe auch in allen meinen Entscheidungen bisher, glaube ich, eine durchargumentierte Interessensabwägung bekommen. Außer, glaube ich, in einem Fall. Also beim Landesverwaltungsgericht Wien wollte ich mal durchklagen, dass ich Einsicht in die Lebensmittel- und Hygienekontrollberichte eines Restaurants bekomme, worüber medial berichtet wurde, dass es eben so schlechte Hygienestandards gibt. Und diese Hygienekontrollberichte habe ich nicht bekommen und wollte ich bekommen. Das habe ich verloren mit einer Begründung, die ich nicht ganz verstanden habe, aber habe es dann auch nicht weiter verfolgt. Das passiert auch manchmal. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass sich die RichterInnen sehr bemühen, dass sie versuchen, sorgfältige Abwägungen vorzunehmen. Eben zum Beispiel im Kanzleramtsverfahren hat der Richter gesagt, das kannst du kriegen, das kannst du nicht kriegen, hat das durchdifferenziert. Ich habe schon das Gefühl, dass das eigentlich läuft und ich hatte auch bisher in allen meinen Verfahren, dass diese 2-Monats-Frist eingehalten wurde. Manchmal verliert man, manchmal gewinnt man. Ich nehme das relativ sportlich, habe ich das Gefühl.
Super. Weil ich davon ausgehe, dass diese Folge auch einige Kolleginnen und Kollegen hören werden, die sich überlegen, mal dieses IFG auszuprobieren. Wie viel Aufwand ist es denn für dich in der täglichen Arbeit, so ein Verfahren durchzufechten?
Also die Anfrage zu stellen ist ein 5-Minuten Aufwand mit einem kurzen E-Mail. Den Bescheid zu kriegen, habe ich gar keinen Aufwand. Dann lese ich mir den Bescheid durch. Ich kann aufgrund der Erfahrung, die ich damit habe, innerhalb weniger Stunden einschätzen, ob das ein Verfahren ist, das ich weitertragen möchte oder nicht. Das kriege ich relativ schnell beim Lesen irgendwie raus. Und ich habe mittlerweile auch eine sehr durchelaborierte Vorlage für Bescheidbeschwerden, wo ich mir zu verschiedenen Argumentationssträngen verschiedene Argumentationen irgendwie zusammenstellen kann und ergänze sie dann halt um die Umstände im jeweiligen Einzelfall. Das heißt, auch diese Bescheidbeschwerden sind bei mir, wenn es sein muss, in einem Tag geschrieben und relativ okay. Ich würde einfach raten, oder wer sich dafür interessiert, der soll einfach mal probieren. Eben viele Behörden sind sehr auskunftswillig, lassen das mal, erteilen auch Informationen. Das heißt, es ist nicht gesetzt, dass man da automatisch dann gleich 100 Stunden irgendwie dran sitzt, würde ich sagen.
Super. Schwierig wird es dann, wenn man zu den Höchstgerichten, also Verwaltungs- oder Verfassungsgerichtshof, gehen will oder gehen muss, weil dort ist Anwaltspflicht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, da muss man Geld in die Hand nehmen letzten Endes, damit das funktioniert, oder?
Genau. Anwaltspflicht herrscht. Der Verfassungsgerichtshof hat jetzt entschieden, dass nur grundsätzliche Fragen vom Verfassungsgerichtshof geklärt werden und so die Feinprüfung, ob die Abwägung zwischen den verschiedenen Interessen richtig war, vom Verwaltungsgerichtshof geklärt wird. Aber auch dort herrscht Anwaltspflicht. Ich habe jetzt bei uns im Haus ein Verfahren über den Standard zum Verfassungsgerichtshof getragen. Das ist eben das Landesregierungsverfahren mit dem Abstimmungsverhalten. Das ist noch nicht entschieden. Und zwei Fälle hat ein Anwalt pro domo übernommen.
Super. Bin sehr gespannt, wie das weitergehen wird. Aber das ist halt das Hindernis für viele Kolleginnen und Kollegen, wo sie sagen, okay, mein Arbeitgeber übernimmt das vielleicht nicht oder hat nicht die Ressourcen.
Genau. Bei mir war es halt der Anwalt Florian Prischl, der gesagt hat, mich interessiert das selber. Mit dem war ich immer wieder fachlichen Austausch über Entscheidungen. Das war die Entscheidung über den Tiergarten Schönbrunn. Da gab es eine Rechtsfrage, die zu klären war, und zwar, wie genau berechnet sich die Frist,
in der man
den Antrag einbringen muss. Ja. Da haben wir darüber gesprochen und er hat gesagt, ich mache das für dich als pro domo Anwalt, und das war sehr nett und ich habe mich sehr darüber gefreut.
Super. Ja. Werbeeinschaltung für ihn, all glory to him. Worum ist es gegangen in der Anfrage an den Tiergarten? Nur weil ich jetzt gerade diesen Antilopenfall im Kopf habe, darum geht es vermutlich nicht.
Darum geht es nicht. Der Tiergarten Schönbrunn leiht sich Pandas aus, und zwar von einer chinesischen Organisation, ich weiß nicht genau, wie man die bezeichnet, jedenfalls gibt es einen Vertrag, in dem auch festgelegt ist, wie hoch die Miete ist, die der Tiergarten an die chinesische Seite zahlen muss. Mhm. Und mich interessiert sehr dieser Vertrag, weil es gab zum Beispiel Medienberichte, dass der Berliner Tiergarten 100.000 Euro im Jahr zahlt für die Pandas, die sie da irgendwie ausleihen. Und mich würde einfach sehr interessieren, wie sehr unterstützt eine halbstaatliche Stelle in Österreich eine mutmaßlich halbstaatliche Stelle in China, vor allem weil zum Beispiel auch in der österreichischen Sicherheitsstrategie China als Teilfeind, ich weiß den genauen Wortlaut nicht, aber nicht als nicht
keine,
unbedingt
keine befreundete Nation,
genau,
sagen wir so,
nicht unbedingt so dargestellt wird, und deshalb hat mich das einfach interessiert, wie eine teilstaatliche Stelle in Österreich mit den chinesischen Pandas irgendwie, was die da vereinbart haben. Der Tiergarten hat gesagt, dass er mir die Information nicht geben kann, weil es eine Geheimhaltungsklausel im Vertrag gibt. Ich habe das zum Bundesverwaltungsgericht getragen, und das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt, dass ich meinen Antrag zu spät eingebracht hätte. Das ist jetzt sehr technisch, ganz kurz.
Ja, wunderbar, ich liebe es sehr technisch.
Im Gesetz steht drin, dass Anträge auf Entscheidung einer Streitigkeit gegen ausgelagerte Organisationen binnen 4 Wochen nach Ablauf der Frist zur Informationserteilung zu stellen sind. Also das Bundesverwaltungsgericht hat das so interpretiert, dass entweder mit Ablauf der Frist diese 4 Wochen Antragsfrist beginnen, oder aber in dem Moment, in dem mir der Tiergarten sagt, dass sie die Information verweigern. Weil das Bundesverwaltungsgericht sagt, sonst hätte ich ja länger als 4 Wochen Zeit, um einen Antrag zu schreiben. Der Tiergarten hat 3 Tage, bevor die Frist abgelaufen ist, mir gesagt, wir erteilen dir die Information nicht.
Eindeutig keine Behörde, weil die antworten grundsätzlich am letzten Tag. Ja.
Genau, total. Und hat dann gesagt, und ich habe dann den Antrag eben auf den letzten Rücker gestellt, wie ich halt so bin, und bin halt davor nicht dazugekommen. Und das Bundesverwaltungsgericht hat gesagt,
zu spät, 3 Tage zu spät, weil die haben 3 Tage vorher geantwortet, und damit läuft ab 4 Wochen minus 3 Tage vor Ende der Ablauf.
Genau, ich war 3 Tage zu spät, es war zurückgewiesen. Und das hat eben, das konnte ich eben dank meinem Anwalt zum Verwaltungsgerichtshof bringen. Und er hat jetzt unsere Rechtsansicht bestätigt und hat gesagt, aufgrund des klaren Wortlauts im Gesetz, hat sogar noch das ABGB zitiert, in dem drinsteht, dass Gesetze anhand des Wortlauts auszulegen sind, hat er ihm das gesagt, dass es so auszulegen ist, wie wir das gedacht haben, und dass eben mit Ablauf der Frist diese Antragsfrist beginnt. Und deswegen wurde das jetzt zurück zum Bundesverwaltungsgericht gebracht, und das wird jetzt darüber entscheiden, ob ich inhaltlich Recht bekomme.
Super spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es mit den Pandas weitergeht.
Ich auch.
Panda-Diplomacy und Panda-Informationsfreiheit. wenn wir ein bisschen über Österreichs Grenzen hinausschauen, zum Beispiel zu unseren lieben deutschen Nachbarn.
Hallo.
Die dortige Bundesregierung aus CDU und SPD arbeitet ja gerade daran, das deutsche Informationsfreiheitsgesetz ein bisschen einzuschränken oder sogar signifikant einzuschränken. Also es gibt da einen Reformvorschlag, der offenbar in der dortigen Koalition schon akkordiert ist, dass man nur mehr mit berechtigtem Interesse IFG-Anfragen stellt und ein paar andere Einschränkungen soll es auch geben. Wie ist denn dein Eindruck? In Österreich wird ja immer wieder auch diskutiert, naja, okay, diese Anfrage per E-Mail oder zumindest per Formular auf fragdenstaat.at, das passt manchen Behörden nicht, das einzuschränken. Gibt es da Ambitionen, das wieder ein bisschen rückzubauen?
Also das mit dem E-Mail ist tatsächlich ein Punkt, weil die Behörde kann einschränken, welche Anfragen sie per E-Mail bekommen möchte und kann sagen, statt E-Mail stelle ich ein Formular bereit. Das ist für Plattformen wie fragdenstaat.at eine Katastrophe, weil sie damit nicht mehr ganz einfach E-Mails an die Behörden schicken können. Das wird jetzt meines Wissens gerade ausgefochten, ob das rechtens ist oder nicht. Was man aber grundsätzlich sagen muss, da helfen in Österreich schon auch die Länder mit und da sind sie dafür gut, weil es mit dem Beschluss des Informationsfreiheitsgesetzes hat man auch festgeschrieben, dass jede Änderung des Informationsfreiheitsgesetzes die Zustimmung aller neuen Länder braucht. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Koalition aus ÖVP und FPÖ sagen würde, wir schränken das Informationsfreiheitsgesetz ein, könnte eine SPÖ-geführte Koalition in Wien sagen, nein, machen wir nicht.
Die ja die größten Fans des Informationsfreiheitsgesetzes, aber andere Geschichte.
Genau,
okay,
aber theoretisch gibt es eine kleine Form von...
Theoretisch gibt es ein Checks-and-Balances-System mit den Ländern. Ja.
Genau. Und zusätzlich hat man nicht nur das Informationsfreiheitsgesetz erlassen, sondern den berühmten, halb berühmten Artikel 22a Bundesverfassungsgesetz geschrieben, der jedem Menschen in Österreich das Grundrecht darauf gibt, eine Information zu bekommen. Und der Verfassungsgerichtshof hat jetzt auch gesagt, dass die einfach gesetzlichen Bestimmungen im IFG sehr eng an diesem Grundrecht auf Information zu messen sind. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Regierung ins IFG schreiben wollen würde, dass dann nur noch JournalistInnen anfragen können oder nur noch StaatsbürgerInnen oder auf welche Ideen man auch immer kommen kann, dann wäre das höchstwahrscheinlich verfassungswidrig und würde vom VfGH wieder aufgehoben werden, weil es eben in Österreich dieses Grundrecht auf Information gibt und das könnte man nur mit einer Zweidrittelmehrheit irgendwie wieder abschaffen. Das heißt, gegen solche Sachen sind wir, glaube ich, halbwegs gut abgesichert, würde ich sagen.
Super spannend. Wenn du jetzt zurückschaust auf diese Ausstrahlung 11 Monate mit dem Informationsfreiheitsgesetz, hat sich es insgesamt bewährt oder würdest du sagen jetzt aus deiner praktischen Erfahrung damit, okay, du hättest gern ein, zwei Änderungen, wo man das Ganze effizienter, entbürokratisierter besser machen könnte?
Also ich glaube zum Beispiel, dass dieser Geheimhaltungsbestand zur Vorbereitung einer Entscheidung sicher präzisiert werden könnte, weil eben nicht klar ist, gilt das auch für potenziell zukünftige Entscheidungen, ab wann ist das genau vorbei, haben Kollegialorgane wirklich ein Recht darauf, dass keine Protokolle von ihren Sitzungen irgendwie rauskommen, weil es dann heißen würde, sie reden dann nicht mehr so offen. Es hat zum Beispiel auch die Wiener Bezirkswahlbehörde für den 5. Bezirk hat in einem Verfahren von mir argumentiert, man könne mir keine Wahlakten geben, weil dann könnte ja die Wahlbehörde anders entscheiden, obwohl eine Wahlbehörde eigentlich auf Punkt und Beistrich einfach nur das Gesetz vollzieht und einfach auch keinen großen Spielraum hat. Das heißt, dieser Geheimhaltungsabbestand der Vorbereitung einer Entscheidung ist...
Hinterfragenswert.
Ich kann das schon nachvollziehen, dass man nicht möchte, dass das alles sofort irgendwie nach außen dringt, auch wenn das irgendwelche Vorentwürfe sind oder so, bevor die Entscheidung gefällt wurde, weil dann macht die Diskussion ein bisschen hinfällig. Aber im Nachhinein nachzeichnen zu können, wie genau ein Gesetz zustande gekommen ist zum Beispiel, oder im Nachhinein nachzeichnen zu können, mit welchen LobbyistInnen sich Regierungsmitglieder davor getroffen haben, das erachte ich schon für sinnvoll und nicht so schwerwiegend, dass man das irgendwie ausschließen wollen würde. Was, glaube ich, gut gelungen ist, sind die Fristen. Ich glaube, das ist relativ okay, dass man theoretisch, wenn es schnell geht, innerhalb von 4-5 Monaten zu einer gerichtlichen Entscheidung kommen kann. Das erscheint mir okay-ish.
Ich würde tendenziell schon zum Schluss kommen. Würdest du sagen, okay, wenn ein Bürger, eine Bürgerin jetzt etwas wissen will vom Staat, ist das ein gut geeignetes Gesetz für ihn, für sie oder bräuchte es da jetzt nicht für Journalistinnen, für Journalisten, sondern für einfache Bürgerinnen und Bürger, die sagen, okay, meine Gemeinde will das entscheiden oder hat das entschieden, ich möchte an mein Recht kommen. Ist das gut gemacht, dieses Gesetz?
Ich finde das, glaube ich, okay gemacht. Ich habe immer noch das Gefühl, dass man mit einfachen Presseanfragen oder einfachen Anfragen ans BürgerInnen-Service vielleicht manchmal sogar schneller drankommen könnte, weil die einfach nicht gleich irgendwie aufgeschreckt sind, Achtung, IFG-Anfrage. Aber wenn es natürlich darum geht, irgendwelche Gutachten zu kriegen oder irgendwelche Studien über Baugründe oder irgendwelche Kindergartenplatzverteilungskriterien, dann kann ich nachvollziehen, dass man das über das IFG löst. Und ich glaube, dass das IFG solche Sachen auch relativ gut offenlegt. Natürlich gibt es immer Verbesserungsbedarf und ich glaube auch, dass das vor allem ein Vollzugsthema ein bisschen ist, wie genau sich die Behörde darauf einlässt. Aber prinzipiell würde ich sagen, hat es sich halbwegs bewährt. Und ich glaube, dass es vor allem ein Thema sein wird, wie genau die Behörden eben das Gesetz vollziehen. Im Gesetz steht drin, dass man die Information tunlichst zu erteilen hat, spätestens aber nach 4 Wochen. Und wenn dann Behörden für einfachste Auskünfte exakt 4 Wochen brauchen oder wenn der Kanzler exakt 4 Wochen braucht, um jetzt zu sagen, dass er für den ORF nicht zuständig ist, dann habe ich schon das Gefühl, dass man da noch ein bisschen mehr in den Behörden darauf hintrimmen könnte, hey, vielleicht könnt ihr auch schon Sachen, wenn ihr die nach 2 Wochen wisst, auch schon nach 2 Wochen irgendwie rausgeben oder sagen, dass ihr es nicht rausgibt. Das würde das alles noch ein bisschen verschnellern.
Vor allem jetzt, wo wir wissen, dass das den Fristenlauf sowieso nicht verändert, könnten sie es ruhig früher beantworten.
Das betrifft ja nur die ausgewählten Gesellschaften. Also Kanzleramt.
Okay, gut.
Genau, also für die Bescheide gilt weiter ab Bescheidzustellung 4 Wochen Beschwerdefrist.
Aber was ich sagen wollte, das ist ja langjährige Tradition, seit ich mich erinnern kann, wenn zum Beispiel parlamentarische Anfragen, auch solche, wo nur drinsteht, das ist nicht Sache der Bundesverwaltung, kommen verlässlich immer am allerletzten Tag im Parlament an. Das ist, glaube ich, einfach so eingelebt in der Verwaltungstradition in Österreich, dass man einfach nicht vorher antwortet, bevor man es
nicht
muss.
Natürlich nicht.
Ja. Da gibt es aber, glaube ich, rechtlich keine Handhabe dagegen, dieses tunlichst irgendwie einzuklagen, fürchte ich.
Nee. Also ich bin kein Strafrechtler und so weiter, aber ich glaube, wenn eine Behörde oder ein Behördenmitarbeiter in jede Anfrage, die aus einem Satz besteht, immer nach 8 Wochen beantwortet, dann könnte das wahrscheinlich irgendwas nur Strafrechtliches bedeuten und man könnte sich vielleicht an die Volksanwaltschaft wenden, aber dafür kenne ich mich zu wenig aus.
Sehr gut. Ist aber eine schöne Anregung. Liebe Behörden, bitte antwortet so schnell wie möglich. Wir haben auch nur eine beschränkte Zeit irgendwie, mit diesen Anfragen zu arbeiten.
Und dafür stellen wir nur Anfragen, die wir auch wirklich wissen wollen.
So machen wir das. Lieber Max, vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Ich finde es total spannend, das zu beobachten, wie das IFG sich in der Praxis bewährt und freue mich auf viele, viele weitere Erkenntnisse über unsere Bundesverwaltung und Landesverwaltung und andere behördliche Instanzen. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute.
Danke dir vielmals.
Und das war's mit der heutigen Folge, ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr das Thema Informationsfreiheit spannend findet, dann verlinke ich euch unten in den Shownotes auch noch mein schon etwas länger her liegendes Gespräch mit Markus Hametner, genannt Finn, dem Vorsitzenden des Forums Informationsfreiheit, der sich ganz, ganz intensiv für dieses neue Informationsfreiheitsgesetz eingesetzt hat. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ganz offen gesagt, macht jetzt einige Wochen Sommerpause und kommt im September wieder. Georg Renner bedankt sich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Adieu. Missing Link.